Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen zu Beginn den Predigttext aus Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Die Predigt heute wird über den Vers 15 gehen. Epheser 6, ab Vers 10. Übrigen, meine Brüder, erstarke dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget. Denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Bei dem allen aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle feurigen Pfeile des Bösewichts auslöschen könnet. Und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Bei allem Gebet und Flehen, aber betet jederzeit im Geist und wachet zu diesem Zwecke in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Soweit der Text für heute. Erinnern wir uns, wie vielleicht üblich in dieser Reihe, zu Beginn erst einmal an die grundsätzlichen Aussagen, die wir bereits in den vorangegangenen Predigten gehört haben und die diese Verse ummanteln, die sozusagen den Rahmen bilden für das, was dann in der Beschreibung dieser Waffenrüstung gesagt wird. Wir sind nun heute im Vers 15 in einem Teil dieser Ausrüstung in dieser Waffenrüstung. Denken wir bitte daran, dass der Gebrauch dieser Waffen, aus dieser Waffenrüstung allein dazu dient, dass Gottes Macht und Stärke zum Vorschein kommt. Und bitte bedenken wir auch heute zu Beginn dieser Predigt, dass Gottes beste Soldaten diejenigen sind, die sich ihrer eigenen Schwäche und Verwundbarkeit bewusst sind und sich völlig auf ihn verlassen. Diese zwei sehr wichtigen Aussagen für diese Waffenrüstung helfen uns auch immer davor zu denken, dass wir diese Waffenrüstung für uns oder für einen von uns motivierten Kampf gebrauchen könnten. Nein, es ist vielmehr so, dass wir es mit den Angriffen des Teufels zu tun haben, dass wir eine Waffenrüstung bekommen haben, die dazu dient, Angriffe abzuwehren und dadurch die Ehre und Gottes Macht zum Vorschein zu bringen. Heute kommen wir zu einem Teil dieser Waffenrüstung, den man vielleicht üblicherweise im ersten Moment gar nicht einer Waffenrüstung zuordnen würde. Denn es sind die sogenannten Stiefel oder diese geschnürten Füße, wenn wir an den römischen Soldaten denken, der sich ja immer wieder anbietet für ein Bild, oder jeden Soldaten, den wir kennen, der seine Füße in Stiefeln schützt. Wenn wir vielleicht unsere Kinder fragen, wenn sie einmal sich eine Waffenrüstung aussuchen dürfen und sich als Soldat verkleiden dürfen, ich weiß nicht, ob dann sehr schnell die Aussage kommt, dass die Stiefel auch zu dieser Waffenrüstung gehören. Und vielleicht ist es deshalb ganz wichtig, dass wir heute langsam und bewusst auf diese Stiefel achten und darauf schauen, was denn nun dieser wichtige Teil in dieser Waffenrüstung ist. Ich möchte diese heutige Predigt allein unter zwei Aussagen stellen. Der erste Teil soll ausschließlich darum gehen, die Bedeutung dieses Satzes uns etwas näher zu bringen. Diese Bedeutung, warum dieser Satz hier steht und was er denn nun wirklich bedeutet. Und der zweite Teil soll sich ausschließlich mit einer Frage beschäftigen, nämlich mit der Frage, was ist das Evangelium? Schauen wir nun zuerst einmal in diesen Satz, wie er dasteht. Ich lese ihn noch einmal vor in der Übersetzung, die ich hier verwendet habe für die Lesung. Dort heißt es, und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Wenn wir unterschiedliche Übersetzungen lesen, dann gibt es durchaus etwas abweichende Formulierungen dazu. Und bei diesem Vers lohnt es sich auch, einmal auf diese unterschiedlichen Übersetzungen zu schauen. Und ich möchte zwei Übersetzungen davon einmal vorlesen. Die eine Übersetzung ist die Luther-Übersetzung von 1984. Und hören wir vor allem einmal auf diesen Klang. Was sollen wir denn nun mit dieser Botschaft des Friedens oder mit diesem Evangelium tun? In der Luther-Übersetzung von 84 heißt es, und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Also das, was in der Elberfelder Übersetzung, die ich zuerst gelesen habe, mit verkünden übersetzt war, ist hier übersetzt mit einzutreten. Und vielleicht lesen wir noch einmal die unrevidierte Elberfelder zum Abschied. Ich weiß nicht, ob die gelesen wird und so weit verbreitet ist. Dort heißt es, und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Und wenn wir ganz genau in diese Verse hinhören, dann könnten wir ja durchaus Unterschiede auch heraushören. Woran liegt das? Der Grund ist in der Regel recht einfach und vielleicht am schnellsten in dem griechischen Grundtext zu finden, denn das Wort, das wir in der revidierten Elberfelder mit verkünden übersetzt finden, das existiert in dem Text nicht. Manche Übersetzungen fügen deshalb das Wort in Klammern hinzu. Wenn wir dann den Text lesen und dann an eine Klammer stoßen, dann heißt das in der Regel, dass Worte ergänzt wurden, damit das Verständnis oder der Sinn besser dargestellt wird. Oft gibt das Griechische nicht eins zu eins das Sprachbild wieder, das wir gebrauchen. In der Luther-Übersetzung ist dann dort nicht die Rede davon, dass das Evangelium oder die Botschaft des Friedens oder die gute Nachricht verkündet wird. In der Elberfelder-Übersetzung heißt es verkündet, in der Luther-Übersetzung heißt es einzutreten für dieses Evangelium. Und wenn man dann diese unrevidierte Elberfelder nimmt, da sehen wir eine relativ pure Form, die dieses Wort, das dort erklärend hinzugefügt ist, gar nicht benutzt, weglässt und sagt, es gibt eine Bereitschaft, unsere Füße sind beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, was auch immer wir damit tun. Das Verb fehlt uns an unseren Füßen, dort sind wir beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums. Es hat so ein bisschen den Klang, als sei dieses Evangelium der Grund dafür, warum wir bereit sind. Als sei dieses Evangelium selbst diese Bereitschaft, die wir da haben. Nicht das Verkünden selbst. Es verschiebt so etwas, diese Betonung. Wichtig, das einmal zu betrachten, damit wir vielleicht nicht in diesem Vers die Betonung an einer falschen Stelle aufhängen. Wir sollten aber eins auch nicht tun. Wir sollten nicht, weil das Wort verkünden oder das Wort einzutreten sich im Griechischen nicht findet, gleich sagen, die Übersetzung an sich, die geht zu weit oder da ist etwas hinzugefügt. Denn es ist genau das, was wir auch finden können, was man denn üblicherweise mit dem Evangelium auch tut. Man verkündet es oder man tritt dafür ein. Also es ist ganz naheliegend und es ist auch sinngebend und es liegt auch tatsächlich an dieser Botschaft, dass man sie verkündet, dass man dafür eintritt. Es liegt in dem Sinn der Botschaft an sich. Das Einzige, was wir an dieser Stelle vermeiden sollten, ist diese Betonung zu verschieben von dem Evangelium hin auf das, was wir damit tun. Und ich möchte uns in der Folge auch dazu zwei Gründe nennen, warum wir ganz vorsichtig sein müssen, wenn wir nur das eine oder das andere sehen. Und ich möchte auch noch eine Kleinigkeit an dieser Stelle vermeiden, denn sehr oft ist dieser Vers sehr schnell interpretiert. Man könnte sich ja denken, das ist ein schönes Bild, wunderbar, da haben wir Füße, da haben wir Stiefel. Was macht man mit Füßen, an denen Stiefeln sind? Man läuft los. Man nimmt die Stiefel oder wir haben Füße, an denen Schuhe sind. Man läuft los. Und deshalb wird sehr oft gesagt, naja, dieser Vers, der ist ja wohl ganz einfach zu verstehen. Da haben wir Füße, an die ist das Evangelium geschnallt. Wir nehmen das Evangelium und dann laufen wir los. Und es gehört eben dazu, wenn wir in diesem Schlachtfeld sind, dann nehmen wir das Evangelium, wir verkündigen es, auf geht's, hurra. Das ist die Botschaft, in die Welt zu gehen, das Evangelium zu verkünden. Liebe Geschwister, das steht hier nicht. Es steht an anderen Stellen. An anderen Stellen können wir lesen, dass wir den Auftrag haben, das Evangelium in die Welt zu tragen. An dieser Stelle steht zunächst einmal, und das ist so wie eine Überschrift, steht nun, steht bereit in dieser Waffenrüstung. Die Waffenrüstung selbst, das ist unsere Ausrüstung in diesem Kampf, den wir haben. Dieser Vers steht in dem Kontext, in dem Zusammenhang, dass wir wissen, wir sind ausgerüstet mit bestimmten Elementen, wie wir einzelnen Angriffen, die auf uns herabprasseln, aushalten können. Und genau in diesem Zusammenhang ist die erste Aussage, so steht nun und so steht nun an euren Füßen, beschut mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Da steht nicht, so lauft nun los. Das steht, wie gesagt, an anderen Stellen. Und wir sollten in diesen Vers nicht etwas hineinlegen, was an einem anderen Vers steht. An diesem Vers steht nun auch, dass wir durchaus das Evangelium aus dem Stand, im Stehen verkündigen sollen. Nicht nur für Prediger gut, die auf Kanzeln stehen, wenn die rumlaufen würden, dann wäre es sehr aktiv und vielleicht auch ungemütlich in diesen Predigten, aber es ist hier eher in diesem Kampfbild gemeint, dass wir durchaus auch dann, wenn wir stehen, wenn wir in diesen Angriffen an einer Stelle aufgestellt sind, gegen diese Angriffe bereit sind, beschut an unseren Füßen, geschützt an unseren Füßen, mit der Bereitschaft der guten Botschaft, mit der Bereitschaft des Evangeliums, oder das Evangelium zu verkünden oder auch einzutreten für dieses Evangelium. All das macht Sinn. Aber zunächst einmal haben wir nicht die Aufforderung loszulaufen, auch nicht wegzurennen, auch nicht zu flüchten, sondern stehen zu bleiben, bereit zu sein, gestiefelt wie ein Soldat. Was haben die Stiefel für den Soldaten für eine Rolle gehabt? Wir haben am Anfang schon gesagt, naja, vielleicht würden sie uns nicht so leicht in der Aufzählung einfallen, aber wenn die Soldaten barfuß in den Krieg ziehen müssten, dann wäre das eine ganz, ganz schlimme Strafe. Denn jeder Stein und jeder Stock und jedes spitze Ding, das würde uns daran hindern, zu laufen und auch zu stehen. Alles, was an unsere Füße kommt, die Füße sind bekanntermaßen sehr empfindlich. Da sind mehr Nerven als an anderen Stellen und wir würden viel leichter dazu neigen, umzukippen. Und es scheint so zu sein, dass die Stiefel und auch diese Aussage, die wir haben, doch an einer Stelle ansetzen, wo es darum geht, ob wir nun hinfallen oder nicht. Und wenn wir nochmal ein populäres Bild nehmen dürfen für das, wenn wir uns einen Fußballspieler vorstellen, an welcher Stelle an seinem Körper trägt der Fußballspieler einen Schutz in jedem Spiel? In den Schienbeinen. Die wichtigste Stelle, wo man einen Fußballspieler sehr leicht umtreten kann, ist das Schienbein. Und es tut richtig weh und man fällt sehr, sehr schnell hin, wenn man dort getreten wird. Das war für den Soldaten auch ein Problem. Man brauchte noch nicht mal ein Schwert sondern ein einfacher Stock reichte in der Regel aus. Und in den Kämpfen, die wir aus der Zeit kennen, wo viele Soldaten gar keine Metallwaffen hatten, da hatten sie Stöcke. Und ratet einmal, auf welche Körperteile diese Stöcke als erstes geschlagen wurden. Wohin hat man gezielt? Der Kopf war in der Regel irgendwie geschützt. Irgendein Holzschild konnte jeder auftreiben und den Kopf konnte man leicht auch mit dem Stock verteidigen. Die Beine waren das lukrativste Ziel, denn wenn der Soldat erst einmal hinfiel, dann konnte man ihm leicht nochmal auf den Rücken oder auf den Kopf hauen, um ihn dann endgültig zu besiegen. Aber der beste Schlag am Anfang war auf die Schienbeine. Denn wenn er auf die Knie ging, wenn er dahin sank, dann war der Rest offen. Dann war er schwach und dann lag er schon vor einem wie ein Angebot. Und deshalb ist in dieser Waffenrüstung durchaus der Stiefel ein ganz wichtiger Teil. Dieser Teil, der unsere Füße und der unsere Schienbeine schützt. Und wenn ihr mal Bilder von römischen Soldaten seht, da haben diese Schuhe oft auch diesen Teil des Schienbeinschutzes dabei gehabt. Das war nicht immer so, manchmal waren es auch nur so Bändchen um das Schienbein, aber sehr oft hat man auch noch um die Schienbeine eigene Platten gehabt, die die Schienbeine geschützt haben und das zählte dann mit zu den Schuhen. Die Soldaten von heute, die haben das auch. Die haben Schuhe, die haben Metallplatten in den Füßen und die haben sehr oft einen sehr guten Schutz für die Schienbeine. Also noch einmal fest, wir wissen, dass wir als Soldat in diesem Kampf durchaus stehen müssen, auch im Stehen angegriffen werden, dass wir dort einen Schutz um uns gelegt bekommen haben, der unsere Schienbeine und unsere Füße schützt, auf dass wir nicht hinfallen. Ich möchte zwei Dinge noch einmal erklären, vielleicht auch aus dem Zusammenhang aus anderen Bibelstellen, die noch einmal auf dieses Wörtlein verkünden oder auf dieses Wörtlein einzutreten für das Evangelium zurückgehen. Zunächst einmal wissen wir ja aus dem Petrusbrief, vielleicht ist diese Stelle bekannt, in 1. Petrus 3,15, dass wir alle Zeit, überall, wo wir sind, bereit sein sollen zur Verantwortung, wenn uns jemand um Rechenschaft für unseren Glauben fordert. Wenn jemand uns danach fragt, worin denn unser Glaube begründet ist, wie wir unseren Glauben begründen können. Das ist ein sehr wichtiger Vers, denn er lehrt uns, dass es durchaus vorkommt, dass wir Menschen treffen, die uns fragen, was glaubst du denn eigentlich? Die uns auch angreifen, die vielleicht auch sagen, du glaubst Dinge, die sind überhaupt nicht logisch. Worin sind die denn gewurzelt? Worin sind die denn gegründet? Und wir wissen, dass wir stets bereit sein sollen, wo auch immer wir sind, Rechenschaft abzulegen über das, was uns im tiefsten Hoffnung gibt, worin wir fest verwurzelt sind. Und was uns vielleicht auch etwas überraschen wird, wenn wir daran denken, dann fällt es uns leicht zu sagen, dass Paulus das Evangelium verkündete. Es fällt uns leicht zu sagen, er reiste durch Griechenland, durch die Türkei, wenn wir die Länder nehmen, durch Italien und verkündigte das Evangelium. Aber Paulus tat noch etwas mit dem Evangelium. Und sehr oft wird dieses Wort überlesen. Und dazu schauen wir einmal in den Philipperbrief. Und ich möchte uns zwei Verse lesen. Philipper 1, den Vers 7 und den Vers 16. Es lohnt sich, das mit aufzuschlagen, denn es schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe in einem Kapitel, zwei Verse. Das ist gut. Und es kommt kein anderer dazu. Philipper Kapitel 1. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft, wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Merken wir uns diesen Vers zunächst einmal und lesen wir noch in dem gleichen Kapitel den Vers 16. Vers 1, das heißt, diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Ist es nicht interessant, Es ist nicht interessant, was wir hier über das Evangelium hören. Vielleicht hätten wir sehr schnell verstanden, dass Paulus das Evangelium verkündet, dass er es weitersagt, dass er es weitergibt. Aber er tat auch etwas mit dem Evangelium, das wir nicht vergessen sollen. Er verteidigte es. Die Verteidigung, also die Abwehr eines Angriffes, da greift jemand an und Paulus verteidigt das Evangelium. Er geht gegen etwas anderes vor. Er geht gegen Irrmeinungen vor. Er geht auch gegen unsinnige, falsch zusammengebaute Meinungen vor. Er kämpft für das Evangelium. Er bekräftigt es, er bestärkt es und er verteidigt es. Und vielleicht ist es gut, wenn wir einmal diese zwei Aspekte noch einmal zurück mitnehmen auf diesen Vers und sagen, dass wir beschut sein sollen an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Einerseits es zu verkündigen, andererseits es aber auch zu verteidigen. Und das passt ja sehr gut auf diese Haltung des Soldaten im Krieg. Einerseits verkündigen, aktiv gebrauchen, das Evangelium weitergeben, andererseits aber auch bereit zu sein, das Evangelium zu verteidigen. Diese Angriffe zu entgegnen mit dem wahren Evangelium. Wenn wir das Evangelium um unsere Beine geschnürt haben, wenn wir diese Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen, um unsere Beine geschnürt haben, dann fallen wir nicht so schnell hin. Dann sind wir nicht so leicht auf die Knie zu zwingen. Und wenn wir dort das Evangelium nicht haben, wenn wir nicht bereit sind, das Evangelium weiterzusagen, wenn wir nicht bereit sind, in Angriffen das Evangelium auch zu verteidigen, uns dafür einzusetzen mit dem, was wir haben, dann fallen wir leicht hin. Und wenn wir erst einmal auf den Knien liegen, dann wird es doppelt so hart, wieder aufzusteigen und diesen Kampf fortzusetzen. Da stellt sich selbstredend und sehr naheliegend die Frage, was ist denn nun dieses Evangelium? Was ist denn nun das, was wir verkündigen sollen? Was ist das, was wir verteidigen sollen? Wofür sollen wir uns einsetzen? Und wir haben in vielen Übersetzungen für dieses Wort Evangelium auch diese Beschreibung dafür, dass das Evangelium eine frohe Botschaft ist. Manchmal finden wir auch in den Übersetzungen für das Wort Evangelion das Wort oder die Übersetzung frohe Botschaft. Und sehr oft heute in der Verkündigung, da wird für die Verkündigung von dem, was Jesus getan hat, für uns das Wort frohe Botschaft verwendet. Ich habe am Freitag in der Jugendstunde eine Frage gestellt über das Evangelium, ganz kurz am Rande, und dann ein bisschen Werbung gemacht für diese Predigt und habe gesagt, naja, was ist denn die frohe Botschaft am Evangelium? Das war gemein, denn die Frage war nicht ganz beantwortet. Ja, ist auch eine große Frage, es ist sicher eine Frage, die sich nicht in einer 1-Minuten-Antwort umfassend beantworten lässt. Aber die im Kern durchaus kurz und knapp und knackig gesagt werden kann. Evangelium nur an eine frohe Botschaft denken, dann haben wir sicherlich bei dem, über das wir reden, so ein bisschen den Gedanken, im Evangelium geht es um sowas wie, wenn wir es einmal in die Reihe der Produkte dieser Welt stellen würden, um etwas, das uns erhebt, das uns fröhlich macht, eine gute Nachricht, ist etwas, das wir üblicherweise aus den Nachrichtensendungen nicht kennen, sondern aus den Werbesendungen. Üblicherweise sind positive Dinge, fröhliche Dinge mehr in den Werbezeiten platziert als in den Nachrichten, eher in den Werbeseiten der Tageszeitungen als auf der Titelseite. In der Regel auf der Titelseite, da haben wir ja die schwächsten Nachrichten. Die wirken besser. Die sind stärker, die treffen uns mehr in unserem Alltag, die holen uns mehr aus dem Trott. Ist es da nicht verständlich, dass wir eine große Sehnsucht haben nach einer frohen Botschaft, nach einer guten Botschaft? Und ist es da auch nicht verständlich, dass in den meisten Gemeinden und von den meisten Kanzeln die frohe Botschaft eine Art Werbebotschaft ist, die ganz einfach lautet, zu sagen, schau, ist da nicht eine Lichtfigur, ist da nicht dieser Jesus, der keinen Fehler gemacht hat, der unschuldig über diese Welt gegangen ist, ist er nicht interessant genug, ist er nicht toll genug, dass du ihm auch nachfolgen kannst? Ist das nicht eine gute Botschaft, die auch in diese Zeit passt? Aber Vorsicht vor dieser halben Verkündigung. Vorsicht davon, das Evangelium dort anzusetzen, wo wir es völlig reduzieren auf eine nur positive, nur gute Nachricht. Es hat nichts mit Psychologie zu tun. Das Evangelium hat nichts damit zu tun, dass wir Werbung dafür machen müssen. Und am Ende dieser Predigt werde ich ganz laut und jetzt schon mal angekündigt haben, wir dürfen noch nicht einmal Werbung dafür machen. Denn zunächst einmal steht vor der guten Nachricht doch eine schlechte Nachricht. Zunächst einmal gibt es doch eine ganz andere Nachricht, die uns als Kenner des Wortes Gottes bewegt. Ist es nicht so, dass der Mensch im Sündenfall nur in eine Richtung gefallen ist, nach unten? Ist es nicht, dass dort die schlechte Nachricht über den Menschen begonnen hat? Ist es nicht das, was wir in diesem Bild auch immer wieder finden? Und wenn wir einmal, ohne diese Begriffe des Evangeliums wiederzunehmen, wenn wir dieses Bild einmal verstehen, ist es nicht dieses, dass wir vom Staub kommen und wieder zu Staub werden? Ist das nicht im Grunde eine traurige Nachricht? Ist das im Grunde nicht eine schlechte Verheißung, die uns sagt, da ist unser Körper und am Ende wird nichts übrig bleiben, wenn unser Leben zu Ende ist, als ein Häuflein Staub? Was ist daran die gute Nachricht? Nein, das ist eher bedrückend. Nach dem Sündenfall können wir lesen, und das zieht sich überall durch diese Bibel, der Mensch wird am Ende seines Lebens zu Staub werden. Und die Nachricht an sich ist gar nicht so schwierig. Viele Menschen verstehen das durchaus. Viele Menschen akzeptieren auch und sagen, ja, ich sehe meinen Leib, ich werde alt, ich kann mir vorstellen, ja, ich akzeptiere das, dass mein Körper irgendwann wieder zu Staub wird. Und wenn wir dann sagen, ja, das liegt daran, dass die Sünde dich in deinem Leben durchdrungen hat, auch da werden viele Menschen leicht sagen und zugeben, sagen, ja, das sehe ich, ich habe schon so viel Mist gebaut. Ja, in meinem Leben, da gibt es Fehler. Da gibt es Sünden. Ich mache auch Fehler. Und wenn wir es einmal ganz spitz sagen wollen, dann würde bestimmt jeder Moslem auch sagen, ja, ich mache Fehler. Ich versündige mich, ja, das kann ich zugeben. Und viele, viele Religionen würden diesen Menschen so erkennen und sagen, ja, sicher, ich sündige, ich bin Sünder, das kann ich verstehen. Ist doch logisch, guck dich um, schau die Menschen an, da sind die Menschen, die Sünden begehen. Nur die Frage ist doch, was ist das eigentliche Problem? Warum werden uns Sünden zur Last? Warum werden sie uns zum Problem? Und der einfachste Satz, der das schnell und sehr klar zusammenfasst, steht zum Beispiel in Hebräer 9. Der ganz bekannte Vers 27. Das heißt dort, wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist doch unser Problem. Nicht, dass wir sterben müssen, das verstehen wir. Nicht, dass wir Sünder sind, das verstehen wir. Dass wir nicht verstehen wollen, was der natürliche Mensch ablehnt, das ist doch das, dass nach dem Leben das Gericht kommen soll. Dass nach dem Leben eine Beurteilung dessen stattfindet, was in unserem Leben kommt. Dann kommt doch erst eigentlich die schlechte Nachricht über unser Leben zu tragen. Erst dann ist es doch entscheidend, wie viel Gutes und wie viel Schlechtes wir vorzubringen haben. Und an dieser Stelle, ist die Bibel ganz klar. Keiner wird in diesem Gericht gut ausgehen. Und das ist wahrhaft eine schlechte Botschaft. Keiner von uns in diesem Raum wird in diesem Gericht mit den Taten, die er in seinem Leben vollbringt, bestehen können. Keiner wird, was auch immer er tut, durch dieses Gericht kommen. Und keiner da draußen und keiner hier draußen. Wir werden keinen Menschen treffen, der von sich aus die Kraft besitzt, so sein Leben zu führen, dass er durch dieses Gericht kommt. Zunächst einmal ist da tatsächlich keine Hoffnung. Naja, und da kommt die Frage sehr schnell. Ja, was ist denn dann unsere Hoffnung? Was ist denn dann unser Trost? Was kann denn unser Trost sein im Leben? Und was kann denn unser Trost sein im Sterben? Und alle, die den biblischen Unterricht hinter sich gebracht haben, die den Heidelberger Katechismus studiert haben, die erkennen, dass dieser Satz durchaus ein Zitat aus Frage 1 sein könnte. Ja, was ist denn unser einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort im Heidelberger Katechismus, sie ist fast poetisch und es lohnt sich, sie zu lesen. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Das ist die gute Nachricht. Nach der schlechten Nachricht kommt die gute Nachricht. Da ist Trost. Aber dieser Trost im Leben und im Sterben ist nicht in mir, er ist nicht bei mir, er ist nicht an meinen Taten gebunden, sondern er ist einzig und allein an Christus gebunden, der zum einen für meine Sünden bezahlt hat, der zum anderen in meinem Leben mich erhält und der alles so wirkt, dass mir mein ewiges Leben im Heiligen Geist zugesichert wird und erhalten wird bis hin auf den letzten Tag. Was wird dann der Richter sagen, den wir im Gericht begegnen? Dann wird er immer noch sagen, du, Thomas, hast in deinem Leben nichts erwirkt, was vor mir Bestand hat. Aber ich muss das nicht mehr vorbringen. Ich muss nicht mehr sagen, doch, ich war gut. Ich kann dann sagen, nein, schau auf deinen Sohn. Er hat für mich dieses Werk vollbracht. Nur das kann zählen in dem Gericht. Nur das kann mich durch dieses Gericht hindurch retten. Und nur das kann jeden heute in diesem Raum und jeden anderen Menschen auf dieser Welt retten. Nur das, dass der Vater in dem Gericht auf den Sohn, auf das vollkommene Opfer schauen wird. Und Gott selbst ist so heilig, dass er keine Kompromisse zulässt. Alle Menschen haben in ihrem Leben sicher einmal daran gedacht, wie sie Gott beeindrucken können, wie sie ihn bestechen können durch irgendetwas, was sie tun. Aber Gott ist so heilig, dass er keinen Kompromiss zulässt. Allein diese Vollkommenheit in Christus, allein dieses vollkommene Opfer, das kann ihn zufriedenstellen. Das erlöst uns auch davon, dass wir nur im Kleinsten versuchen und probieren, irgendein Stück dessen zu erwirken, was wir doch nie erreichen können. Wenn er noch irgendeine Idee hat und sagt, vielleicht gibt es doch irgendetwas, was ich vor Gott bringen kann und was mir einen guten Eindruck bei ihm macht. Manchmal wird die Frage auch ganz anders gestellt. Manchmal lautet die Frage, da gibt es doch viele Menschen auf der Welt, die tun ja viel Gutes. Was ist denn mit den vielen guten Werken der Menschen, die so um uns herum leben, die zwar nicht an Jesus glauben, aber die doch so tief von diesem Bedürfnis geprägt sind und getrieben sind, in die Welt zu gehen und anderen zu helfen. Lesen wir dazu einen Vers. Und dieser Vers ist wahrlich ein Hammerschlag. Das steht in dem Buch der Sprüche. Das ist Sprüche 15, Vers 8. Und es ist ein Vers, der sich ja lohnt zu kennen. Das ist kein Vers, der sich lohnt, sehr oft Menschen entgegenzubringen, weil er doch wirklich auch tief treffen kann und auch Menschen verletzen kann. Aber er spiegelt das wider, was dem passiert, der mit seinen Werken, der mit seinen Opfern versucht, Gott zu beeindrucken. Vers 8 sagt, das Opfer der Gottlosen, das Opfer der Gottlosen ist ein Greuel für den Herrn. Aber das Gebet der Aufrichtigen sein Wohlgefallen. Die gute Tat, selbst als Opfer dargebracht, selbst in guter Absicht, ist ein Greuel für Gott. Wisst ihr, was ein Greuel ist? Wenn man schon ein Übelgefühl im Magen hat und kriegt genau das vorgesetzt, was man nicht essen will, dann zieht es einem den Magen zusammen. Gräulich. Wir würden sagen, igitt, wir würden gerne wegrennen. So geht es Gott an dieser Stelle. Ein Opfer, gut gemeint, gut gedacht, in guter Absicht vorgetragen, mit nichts anderem gedacht zu sagen, ich möchte ja Gott gefallen, und es ist Gott ein Gräuel. Der Trost, noch einmal diese Frage, wo kann überhaupt unser Trost sein? Nicht in unseren Werken. Nicht in unseren Opfern, nicht in dem, was wir sagen, nicht in dem, was wir tun. Nur wenn wir alle unsere Hoffnung und alles, was wir haben, auf Christus setzen. Nur wenn wir als Kranke zu Gott kommen. Nur dann wird er uns als Arzt heilen. Nur wenn wir in der Not zu Christus kommen, dann wird er uns gesund machen. Wenn wir als Gesunde, als Sehende, als Laufende kommen, dann gibt es keinen Arzt. Wenn wir als Blinde, als Lahme, wenn wir auf dem Zahnfleisch kriechen, wenn nichts mehr geht, wenn wir ausgelaugt sind, wenn wir am Ende sind und uns Gott nahen, wenn wir verstehen, da ist nichts, was wir tun können, dann können wir Jesus bekennen. Denn wenn du in deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Das steht im Römerbrief. Ja, wenn wir in unserem Mund bekennen und sagen, ja, Jesus ist der Herr, wenn wir das aufrichtig tun können, aus dem Glauben, der in unserem Herzen gewurzelt ist, dann werden wir ewiges Leben haben. Wenn wir von Herzen glauben, dann werden wir gerecht werden. Und wenn wir mit dem Munde bekennen, dann werden wir gerettet werden. Wenn Jesus Christus glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Das sind drei Verse aus dem Römerbrief und sind für mich immer noch Verse, die sehr, sehr schön und sehr, sehr treffend dieses Bekenntnis unseres Glaubens und dieses Bekenntnis, dass Jesus unser Herr ist, zusammenfassen. Das ist die gute Nachricht. Wer an Christus als seinen Herrn und Heiland glaubt, der wird gerettet werden. Jeder, der das zum ersten Mal hört, der sollte ganz genau prüfen, ob er seine Hoffnung auf Christus gesetzt hat, ob er das bekennen kann. Ich bin krank, ich komme zu dir, Herr, als Verlorener, rette du mich. Ich habe nichts vor dich zu bringen. Wenn du das zum ersten Mal hörst, dann setze dein Vertrauen auf Christus, wenn du verstehst, dass er der einzige Retter ist, der für diese schlechte Nachricht, der aus dieser schlechten Nachricht eine gute machen kann. Dann glaube, dass Jesus auch dein Herr ist. Nicht ein Herr ist. Nicht der Herr ist, sondern dein Herr ist. Dann glaube, dass er auch für deine Sünden gestorben ist. Glaube, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Und bewahre das tief in deinem Herzen. Glaube, dass du krank warst, dass er dich gerettet hat, dass er dein Arzt ist, dass er dein Leben bestimmt hat. Das ist die Waffe und das ist der Schutz deiner Beine, dass du nicht hinfällst in deinem Leben in diesem Kampf. Das ist der Schutz davor, dass dich niemand auf die Knie zwingen kann, dass wo auch immer du stehst, wie hart der Kampf auch ist, niemand dich auf die Knie kriegt, niemand dir deine Schienbeine verwunden kann. wenn du dieses Evangelium um deine Beine legst und wenn du es verkündest und bereit bist, jedem zu sagen, der um dich herum ist, dann hast du den besten Schutz, den du bekommen kannst in deinem Leben. Und wenn wir dieses Evangelium weiter sagen, wenn wir anderen davon weitergeben, dann ist das Wichtigste, was wir an dieser Stelle beachten müssen, dass wir dieses Evangelium unverfälscht weitergeben. Wir müssen es so, wie es in dem Wort Gottes bezeugt ist, so wie es dort zu finden ist, weitergeben. Das ist der Einsatz in diesem Kampf. Und ich möchte zum Abschluss dieser Predigt 4 Verse lesen, vor allem unter einem Aspekt. Nämlich darum, dass man ja auf die Idee kommen könnte, das Evangelium so zu verkünden, dass der Hörer es besonders leicht aufnehmen kann. Das wäre ja einfach zu sagen. Und denkt daran, da haben wir angefangen. Wie müssen wir denn das Evangelium verkünden? So, dass es der Hörer versteht, dass es ihm angenehm ist, müssen wir Werbung betreiben? Brauchen wir eine Marketingmaßnahme? Brauchen wir ein geeignetes Evangelium? Nein, das ist das Wichtigste, dass wir verstehen, dass niemand mit dem Evangelium Handel betreiben kann. Niemand kann das Evangelium besser machen. Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht schlechter machen. Wir müssen aufpassen, dass diese einfache Botschaft nicht aufgebauscht wird, größer gemacht wird, leuchtender gemacht wird, als sie ist. Wir dürfen damit keinen Handel betreiben. Und wir lesen aus dem 2. Korintherbrief, im Kapitel 2. Eine Bibel hat, kann gerne mitlesen. Es sind 4 Verse. Und vor allem der letzte Vers, Vers 17, ist im 2. Korintherbrief. Paulus ist hier angegriffen und er verteidigt sich und er kommt sehr gut auf diese klare Aussage des Evangeliums zu sprechen. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode. Das ist die schlechte Nachricht. Aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Das ist die gute Nachricht. Und wer ist dazu tüchtig? Also wer ist dazu tüchtig, dieses Evangelium zu verkünden? Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes, wie die meisten, sondern wie aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Amen.